Deutschlandfunk. Tag für Tag. Es gibt Sendungen im Deutschlandfunk, die sich mit Politik, mit Kultur, mit Wirtschaft, mit Wissenschaft befassen. Die Sendung, die Sie gerade hören, beschäftigt sich mit Religionen. Journalistisch, nicht missionarisch. Das heißt, wir behaupten nicht, dass es Gott, Götter oder Göttinnen wirklich gibt. Aber Religionen gibt es wirklich. Und sie wirken politisch, gesellschaftlich, kulturell weltweit. Das ist unser Berichtsgebiet Tag für Tag. Seltener kommen hier andere Weltanschauungen vor, dezidiert nicht religiöse, atheistische. So wenig wie es den Islam oder das Christentum gibt, gibt es den Atheismus. Es gibt verschiedene atheistische Strömungen, um nicht zu sagen atheistische Konfessionen. Mein Gesprächspartner dieser Sendung ist Michael Schmidt-Salomon, Philosoph, Buchautor und Anhänger des evolutionären Humanismus. Er ist zudem Mitgründer und Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Was evolutionärer Humanismus ist und welche gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Konsequenzen diese Weltanschauung zeitigt, darüber habe ich mit ihm am Freitag gesprochen. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, warum er sich überhaupt für eine Weltanschauung, für einen Ismus entschieden hat.
Der evolutionäre Humanismus hat eine wunderbare Eigenschaft. Er ist eben evolutionär, das heißt, er ist auf einen Wandel ausgelegt. Er erhebt den Wandel zum Programm. Es gibt also keine absoluten Dogmen, keine heiligen Schriften, keine unfehlbaren Propheten, die den Zugang zur absoluten Wahrheit haben. Wir gehen davon aus, dass alles, was Menschen sagen, was sie denken, fehleranfällig ist, dass wir zeitbedingten, kulturbedingten, kognitiven Verzerrungen unterliegen und deswegen müssen unsere Erkenntnisse stetig verändert werden. Und das hat mich eben sehr angesprochen an dieser Art des Denkens. Da gibt es einen kategorischen Imperativ auf diesem Feld und der lautet, wir müssen falsche Ideen sterben lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben müssen. Und das ist in der Geschichte leider allzu selten geschehen.
Sie wurden nicht als evolutionärer Humanist geboren. Sie wurden auch nicht als solcher getauft. Das wäre ja ein Widerspruch im System. Wie sind Sie es geworden?
Naja, ich wurde tatsächlich katholisch getauft. Ich hatte als Kind oder auch heute noch ein starkes Verlangen nach logischer Konsistenz. Also wenn sich jemand in einem Satz widersprochen hat oder Dinge behauptet hat, die mit den offenkundigen Fakten überhaupt nicht in Einklang zu bringen sind, hat mich das immer sehr stark irritiert.
Was war das zum Beispiel, was Sie da irritiert hat als Kind?
Beispielsweise, wenn die Menschen tatsächlich glauben, dass vor 2000 Jahren ein Mensch gestorben und von den Toten wieder auferstanden ist und dass sie tatsächlich das Heil finden, wenn sie diesem Manne nachfolgen, warum strengen sie sich da nicht mehr an? Und gleichzeitig habe ich mich natürlich gefragt, kann das überhaupt stimmen, dass diese Geschichte passiert ist? Oder ist das gewissermaßen so eine Art Fake News der Vergangenheit? Den Begriff hatte ich damals nicht, natürlich. Aber ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht. Ich war auch wirklich bereit, mich von irgendeinem religiösen Glauben überzeugen zu lassen. Aber das hat nicht funktioniert.
Das Evolutionäre im evolutionären Humanismus greift die Evolutionsbiologie auf und das bedeutet unter anderem, dass der biblische Schöpfungsbericht widerlegt wird. Wieso ist damit der Glaube an Gott widerlegt, wenn man sagt, der Schöpfungsbericht, der stimmt nicht, das kann gar nicht so passiert sein?
Ich würde gar nicht behaupten, dass der Glaube an Gott widerlegt ist. Das Problem an diesem Begriff Gott ist, dass er nicht hinreichend definiert worden ist oder dass es unzählige Definitionen von Gott gibt. Und ich kann nicht per se sagen, dass alle Definitionen im Widerspruch zu unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Ich habe Menschen getroffen, die haben gesagt, Gott ist doch nur die Summe des Seins oder Gott ist die Liebe, da ich weder an der Existenz dieses Universums zweifle, noch an der Möglichkeit der Liebe, habe ich keinen Grund, diese Gottesvorstellung widerlegen zu müssen. Ich würde nur als Philosoph darauf bestehen, die Liebe Liebe, das Universum Universum, das Sein Sein zu nennen, weil das sonst zu Verwechslungen führt. Meine Schwierigkeiten sind natürlich dann gegeben, wenn einem Gott bestimmte personale Eigenschaften zugeschrieben werden, wenn das mit einer Heilsgeschichte verbunden ist, die mit dem, was wir über die Welt wissen, schwerlich in Einklang zu bringen ist.
Sie lehnen Religionen für sich selbst ab. Warum möchten Sie auch, dass sich andere von Religionen verabschieden? Oder ich könnte auch andersrum fragen, missionieren Sie für Ihren evolutionären Humanismus?
Also ich will Menschen überzeugen mit guten Argumenten. Es heißt noch nicht mal, dass ich alle Religionen ablehne. Es gibt durchaus Überschneidungen zwischen meiner Philosophie und bestimmten Strömungen, die in allen Religionen entstanden sind. Beispielsweise große Übereinstimmung mit Meister Eckhart im Christentum, mit dem Advaita-Hinduismus, mit dem Zen-Buddhismus, mit manchen Sufi-Strömungen im Islam. Ich bin ein großer Anhänger von Spinoza, na gut, der wurde aus der jüdischen Gemeinde verbannt. Also es ist nicht so, dass ich generell sagen würde, ich lehne Religionen ab. Ich sehe Religionen tatsächlich an als kulturelle Schatzkammern der Menschheit. Da findet man Sinnvolles, aber eben auch sehr viel Unsinniges und auch leider sehr viel Gefährliches. Und ich würde eben dazu anraten, dass wir die Religion einer kritischen Prüfung unterziehen. Würden die Menschen das gleiche Maß an Rationalität an ihre Weltanschauung anlegen, dass sie beispielsweise zeigen, wenn sie ein Smartphone auswählen, dann sähe die Welt schon deutlich besser aus.
Was ist das Gefährliche an den Religionen? Ich nehme ja an, Sie, oder ich weiß, Sie haben ja nicht eine einzelne Religion immer im Visier, sondern es ist ja ein grundsätzlich Gefährliches, dass Sie Religionen attestieren.
Es ist diese starke Konzentration auf vermeintlich ewig existierende absolute Werte. Wir wissen, dass sich die Menschheit im Verlauf ihrer kulturellen Evolution verändert hat, dass wir auch uns in ethischer Hinsicht tatsächlich weiterentwickelt haben von Wesen, die ursprünglich nur in den Grenzen der eigenen Horde gedacht haben, später vielleicht in den Grenzen der eigenen Religionsgemeinschaft oder der eigenen Nation bis hin zur Formulierung universeller Menschenrechte. Und die Religionen sind zu einem Zeitpunkt entstanden, als diese Gedanken nicht konsensfähig waren in den Gesellschaften. Insofern sind sie häufig so etwas wie kulturelle Zeitmaschinen, die Werte in die Jetztzeit bringen, die eigentlich längst obsolet sind.
Welche Werte meinen Sie da?
Es geht beispielsweise auf diese Konzentration auf die eigene Gruppe. Das eigentliche ethische Problem besteht ja nicht in der nächsten Liebe, sondern im fernsten Hass. Ja, nächsten Liebe und fernsten Hass gehen leider in der Regel Hand in Hand. Die Religionen haben ja nicht eine Ethik, sie haben immer zwei Ethiken. Eine Ethik für die Mitglieder der eigenen Religion und eine ganz andere für die Außenstehenden. Es geht immer darum.
Was meinen Sie damit, dass das Außenbild harmloser ist als das Bild, das man nach innen vermittelt oder umgekehrt?
Liebevoll, barmherzig, gütig zeigt sich Gott und soll sich der Gläubige zeigen gegenüber denjenigen, die auf dem rechten Pfad der Tugend sind.
Eigentlich nicht. Wenn Sie das Neue Testament nehmen, da wendet sich ja nun Jesus gerade denen zu, die nicht auf dem rechten Pfad der Tugend sind und sagt, ich helfe.
Ja, aber sie gehören zur gleichen Community. Wer aber trotz der Belehrung sich nicht daran hält, für den ist das ewige Höllenfeuer vorgesehen. Und die Stellen, in denen Jesus das beschreibt, sind gewaltig. Selbst in der Bergpredigt oder in den Korrespondenzstellen finden Sie diese Passagen. Ne? Also beispielsweise, wer eine Frau lüstern anschaut, für den wäre es besser, hätte sich die Augen aus dem Kopf gerissen, als sehenden Auges in das ewige Höllenfeuer zu kommen, wo der Wurm niemals stirbt. Das sind sehr massive Gewaltbotschaften, die auch im Neuen Testament angelegt sind. Und in der Offenbarung des Johannes kenne keine Passage von Desart, die so von grenzenlosen Sadismus der Bestrafung der anderen geprägt ist. Ja, und das ist ja eigentlich das, was Religionen ausmachen. Sie schaffen einen Zusammenhalt innerhalb der eigenen Gruppe unter Abgrenzung von den anderen. Das ist die Wurzel von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das erklärt auch, warum wir heute weltweit diese merkwürdige Internationale der Nationalisten haben, wo sich nationale Chauvinisten mit reaktionären Religiösen verbinden. Egal, wo sie hinschauen in der Welt. Das ist ein Phänomen des Christentums, der Evangelikalen in den USA, der Katholiken in Polen, der Orthodoxen in Russland. Sie haben es im Islam, in Saudi-Arabien, in der Türkei, im Iran. Nationale und religiöse Werte gekoppelt. Sie haben es auch bei den ultraorthodoxen Juden in Israel. Sie haben es bei den radikalen Hindus und bei den radikalen Buddhisten. Das ist ein Phänomen. dieses Zusammengehen von nationalistischen und reaktionär-religiösen Strömungen. Und wir können dem meines Erachtens nur entgehen, wenn wir diesem identitären Diskurs entgehen. Deswegen
Sie haben
wir
allerdings als jetzt die Bibel oder vielleicht kann man auch allgemein sagen, die heiligen Bücher so fundamentalistisch gelesen wie ein Fundamentalist. Natürlich kann man die gewaltverherrlichen Aussagen der Bibel oder auch im Koran nicht einfach wegdefinieren, aber man kann sie natürlich schon mit etwas Sachkenntnis einordnen, relativieren und kann sich auch mit gutem Grund die anderen Aussagen herausgreifen.
Natürlich, das kann
man. Man kann halt so ein Buch nie unbefangen und ohne Wissen lesen und sagen, so, das steht da drin und das mache ich
absolut
jetzt.
Absolut, ja. Also ich bezweifle nicht, dass exegetische Virtuosen in der Lage sind, das zu tun. Aber sie müssen genau das den Gläubigen vermitteln. Und es ist nun einmal so, dass die humane Interpretation dieser religiösen Schriften offensichtlich nicht im gleichen Maße greift.
Was Sie da beschrieben haben, dieses Identitäre, da würde ich jetzt sagen, jede Religion hat verschiedene Strömungen, fundamentalistische, liberale, konservative, erzkonservative, reaktionäre, also all das. Und oft finden Sie eine starke Opposition zwischen den Liberalen und den Fundamentalisten. Die bekämpfen einander sehr viel stärker, als man die jeweils andere Religion bekämpft. Stimmt das mit diesem fernsten Hass? Ist es nicht eher die Polarität innerhalb der eigenen Religion?
Ja gut, wenn ein In-Group-Member, also ein Mitglied der eigenen Gruppe, von dem vorgegebenen Pfad der eigenen Bewusstseinsmatrix abweicht, dann ist er noch gefährlicher als jemand, der direkt von außen kommt. Deswegen haben wir natürlich diese harten Auseinandersetzungen gehabt zwischen Katholiken und Protestanten oder zwischen, jetzt immer noch, zwischen Sunniten und Schiiten. Und ich stimme Ihnen völlig zu, die Religionen sind im höchsten Maßen ambivalent. Es gibt sehr liberale Strömungen und es gibt sehr autoritäre Strömungen. Und das finden Sie übrigens auch bei atheistischen Ideologien. Ich bin ja auch der Meinung, dass dieser vermeintliche Streit zwischen Theismus und Atheismus ein Scheingefecht ist, denn darauf kommt es gar nicht an. Ich habe viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem Theisten Albert Schweitzer als mit dem Atheisten Josef Stalin.
Wenn dem so ist, dann steckt doch dieses Gefährliche, das Sie vorhin beschrieben haben, gar nicht im Wesen des Religiösen, sondern dann ist da noch was anderes wirksam. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel die Menschenrechte nehme, die eben ja eben sehr wichtig sind. Es gibt im Namen von Religionen gewaltige Verstöße gegen die Menschenrechte, gegen die Rechte von Homosexuellen, gegen die Rechte von Frauen zum Beispiel. Da müssten Sie sich doch mit den liberalen Strömungen der jeweiligen Religionen eigentlich im Namen der Menschenrechte ganz gut verbünden können.
Das tun wir ja auch.
Dann wäre also das Trennende ja gar nicht die Frage religiös oder nicht religiös, sondern es wäre was anderes.
Ja, die Frage ist ja, inwieweit diese liberalen Christinnen und Christen, Muslime und Musliminnen tatsächlich noch dem Idealtypus ihrer Religion entsprechen. Der Aufklärungsprozess hat ja auch in den Religionen stattgefunden. Und das Problem, das ich einfach sehe, ist, dass es diese Selbstsäkularisierung in diesen religiösen Communities gibt und dass diese liberalen Strömungen sehr viel schlechter geeignet sind, Menschen an sich zu binden als Autoritäre. Das ist ein Phänomen, das wir weltweit feststellen können. Je liberaler eine Religionsgemeinschaft auftritt, desto eher verliert sie Anhänger. Und je autoritärer sie sich gibt, desto eher kann sie die Anhänger an sich binden. Und das hat etwas mit dem Wesen der Religion zu tun. Denn was bringt denn einen Menschen dazu, tatsächlich sein Leben auf eine spezifische Religion zu setzen? Es ist der Glaube, dass hier wirklich Wesentliches auf dem Spiel steht. Der Glaube an eine reine Metapherreligion hat gar keine innere Dramatik, bindet die Menschen nicht tatsächlich an diese Weltanschauung. Denn man muss gewissermaßen Opfer bringen, um zu den Auserwählten einer Religionsgemeinschaft zu gehören. Jesu Erlösungstat ist ohne Voraussetzung von Hölle und Teufel so spannend wie ein Elfmeterschießen ohne gegnerische Mannschaft. Die Menschen fragen sich, warum soll ich einer Religion folgen, die man so, aber auch völlig anders auslegen könnte? Ich unterstütze sehr die liberalen Strömungen innerhalb der Religion. Ich habe zum Beispiel Muhammad Kuchide auch dazu angeregt, ein Buch über den islamischen Humanismus zu schreiben, nachdem mein Freund Hamid Abdel Samad ein Buch über den islamischen Faschismus geschrieben hat. Also es ist nicht so, dass
Sie
ich das nicht...
Sie sagen diesen Strömungen keinen missionarischen Erfolg voraus.
Ja, ich fürchte, dass diese Form der liberalen, aufgeklärten Religion dass diese Form der aufgeklärten Religion so etwas, ja, eine absterbende Kulturerscheinung ist, vergleichbar mit Männergesangsvereinen, die am Brunnen vor dem Tore singen. Das ist natürlich gefährlich, weil diese liberalen Gläubigen haben gewissermaßen das Interface geliefert zwischen den fundamentalistischen Gläubigen auf der einen Seite und den rein säkularen Menschen auf der anderen Seite. Und wenn das nun wegschmilzt, ist das ein gefährlicher Prozess. Und ich denke, dass wir genau das im Moment in der Welt beobachten können, diese Polarisierung in Lager, die kaum noch Gemeinsamkeiten haben.
Profitieren Sie eigentlich davon, dass nicht mehr so viele Menschen Mitglieder einer Kirche sind, also dass sie entweder austreten oder erst gar nicht getauft werden?
Sie meinen jetzt die Giordano-Bruno-Stiftung?
Ja, die Giordano-Bruno-Stiftung oder die Weltanschauung, der Sie angehören. Also wird sozusagen bei den einen weniger und dafür wird es bei Ihnen mehr?
Ich glaube, dass dieser Prozess nicht so eindeutig ist. Nein, tatsächlich muss ich auch sagen, dass es tatsächlich liberale Katholiken und Protestanten, Kirchenmitglieder gibt, die die Giordano-Bruno-Stiftung unterstützen, sogar Priester und Pfarrer. Ja, also es ist ja nicht so, als könnte man die Menschen beurteilen nach ihrer Konfessionszugehörigkeit. Aber dieser Prozess der Entchristlichung und Entkirchlichung ist stetig und er wird auch nicht abflauen, denn er hängt nicht nur damit zusammen, dass Menschen aus der Kirche austreten, sondern auch damit, dass das Verhältnis von Neugetauften zu Gestorbenen sehr ungünstig ist für die Kirchenstatistik.
Wir haben mehrmals über Ketzer-Stammtische berichtet, auch über den Ketzertag, die Ketzertage, die am Rande des Katholikentages stattfanden. Und auffallend war, dass dort genauso viel über die Kirchen gesprochen wurde, wie bei den kirchlichen Veranstaltungen selber. Also wenn die Kirchen jetzt weg wären, gäbe es da eigentlich noch was zu bereden? Oder bricht Ihnen da nicht ein ganz großes Thema weg, wenn Sie das Gegenüber Kirche nicht mehr haben?
Nein, denn das unterscheidet jetzt den evolutionären Humanismus von der puren Kirchenkritik. Es ist ja, wie gesagt, eine Weltanschauung. Es ist eine humanistische Weltanschauung zum einen. Was heißt das? Was Humanismus bedeutet, kann man eigentlich schon am Wortsinn ableiten, so wie das auch beim Theismus der Fall ist. Wenn ein Theist sich dadurch auszeichnet, dass er an Gott glaubt, so zeichnet sich ein Humanist dadurch aus, dass er an den Menschen glaubt. Das heißt nicht, dass Humanistinnen und Humanisten den Menschen für ein gottgleiches Wesen halten, aber es bedeutet sehr wohl, dass sie darauf vertrauen, dass wir bessere, gerechtere, freiere Lebensverhältnisse schaffen können, als wir sie heute vorfinden. Wer daran partout nicht glauben kann, an diese Weiterentwicklung unserer Spezies, der ist eben kein Humanist, sondern Zyniker. So, und das ist die große Aufgabe. Es ist die große Aufgabe, die menschlichen Lebensverhältnisse freier und gerechter zu gestalten. Und sogar über die menschlichen Lebensverhältnisse hinaus, denn wir sind nicht die einzigen fühlenden Lebewesen auf diesem Planeten. Wir haben also eine sehr große Aufgabe und dieser Aufgabe widmet sich die Giordano-Bruno-Stiftung in ganz, ganz vielen Projekten. Wir versuchen, einen besseren Stoffwechsel mit der Natur zu erreichen. Das ist auf dem Gebiet der Ökologie. Wir versuchen, Tierrechte in unserem Bewusstsein zu etablieren. Das sind alles Fragen, die völlig losgelöst davon behandelt werden müssen, ob es Kirchen noch gibt oder nicht.
Und was wäre besser, wenn weniger Menschen religiös wären? Was wäre da konkret besser? Ich meine, es engagieren sich ja viele religiöse Menschen für Klimaschutz, für karitative Zwecke. Was wäre dann besser?
Das Problem ist, dass dieser Begriff religiös, den Sie in der Frage verwenden, dass der nicht eindeutig definiert ist.
Aber Sie haben ja eine eindeutige Definition. Sie müssen ja wissen, was Sie kritisieren.
Ja, es gibt Bereiche des Religiösen, die ich überhaupt nicht kritisiere. Schleiermacher hat ja das Religiöse bezeichnet als den Sinn und Geschmack für das Unendliche. Und ich meine, dass eine evolutionäre Perspektive, die auch die gewaltigen Dimensionen unseres Universums mit einschließt, diesen Sinn und Geschmack fürs Unendliche viel stärker bedient als die doch sehr anthropozentrischen religiösen Erzählungen, die wir kennen. Wer empfindlich geworden ist für den realen Zauber des Kosmos, der wird sich mit diesem faulen Zauber dieser um den Menschen konzentrierten Schöpfungsgeschichten nicht mehr so leicht abspeisen lassen. Das ist der eine Aspekt. Aber der zweite Aspekt ist, wenn wir religiöse Institutionen nun in den Blick nehmen, wenn wir uns anschauen, welche Konflikte weltweit existieren, so sind diese Konflikte eben auch bedingt durch eine nicht-evolutionäre Betrachtungsweise der Welt. Dieser neue Atheismus, über den so viel gesprochen worden ist, war ja nur die religionskritische Spitze eines weltanschaulichen Eisberges. Und das, was unter der Oberfläche ist, ist viel, viel gewaltiger. Es geht nämlich nicht nur um die Frage des Glaubens an Gott. Es geht um die Frage, ob wir ein Menschen- und Weltbild entwickeln können, das tatsächlich auf dem Niveau des 21. Jahrhunderts ist. Und das ist noch unglaublich viel zu leisten. Das ist das Eigentliche. Es geht um einen neuen Humanismus. Es geht um eine evidenzbasierte, rationale Betrachtung der Welt.
Nun lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen, Menschen sind nicht durchweg rational.
Es wäre auch nicht rational, immer rational sein zu wollen, ja?
Ja, genau.
Es ist klar, wir ziehen das schnelle Denken vor und reflektieren nicht so gern. Und kein Mensch ist sehnsüchtig danach, die Prinzipien des kritischen Rationalismus anzuwenden, also seine eigenen Überzeugungen falsifizieren zu lassen. Wir leben alle in Filterblasen und designen die Welt nach unseren Erwartungen.
Sie auch.
Und ja, natürlich, wir alle leben in Filterblasen. Das ist doch vollkommen klar. Kein Mensch hat jemals außerhalb von Filterblasen existiert. Dennoch ist Filterblase nicht gleich Filterblase. Ja, es gibt Filterblasen, die den Kriterien der Rationalität einigermaßen noch genügen und andere, die grob gegen diese Gütekriterien verstoßen.
Kritikfähigkeit ist ganz wichtig. Hm. Im Moment werden Denkmäler niedergerissen im Wortsinne und auch im übertragenen Sinne. Wie kritisch sehen Sie die Judenfeindlichkeit von Giordano Bruno? Müssen Sie da vielleicht sich auch einen neuen Namen für die Stiftung ausdenken?
Nein, Giordano Bruno war jeder Religion gegenüber feindlich eingestellt, kann man sagen. Wer wirklich meinen sollte, dass Giordano Bruno auch nur ansatzweise diesen eliminatorischen Judenhass oder Antisemitismus verfolgt wie Martin Luther, der täuscht sich gewaltig.
Was müsste passieren, dass Sie den Namen austauschen, dass Sie sagen, so, das ist jetzt doch so viel Kritikwürdiges, wir legen uns jetzt auf einen Stiftungsnamen fest, der eben nicht eine Person zum Zentrum hat?
Naja, wir haben Giordano Bruno aus verschiedenen Gründen zum Namensgeber der Stiftung gemacht, weil er das bekannteste Opfer ist von religiöser Gewalt, weil er Einsichten vorweggenommen hat, die wir heute erst wirklich begreifen können. Genau dafür ist er dann letztlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden nach 6 finsteren Kerkerjahren. Und wir als Stiftung begreifen uns in einer gewissen Hinsicht als eine Avantgarde. Wir wollen auch gewissermaßen eine Zukunftsperspektive einbringen, die vielleicht jetzt noch nicht von Mehrheiten gedacht werden kann, die aber vielleicht in der Zukunft die Menschen bewegen wird. Man muss ja immer versuchen, Ideen in die Debatte einzubringen, die vielleicht die Chance haben, uns als Spezies ein bisschen toleranter, ein bisschen liberaler, ein bisschen freier, ein bisschen rationaler zu machen. Deswegen haben wir auf Giordano Bruno zurückgegriffen, weil er tatsächlich ein Zeitgenosse der Zukunft war und weil uns das auch ins Bewusstsein führt, dass es gefährlich sein kann, den Konsens der eigenen Zeit zu hinterfragen.
Aber ist auch eine Art Heiligsprechung.
Nee, ist kein Heiliger. Es gibt ganz viele völlig irrsinnige Sätze bei Giordano Bruno. Ich habe ja schon gesagt, für uns gibt es keine unfehlbaren Propheten, die die Wahrheit für sich gepachtet hätten. Und das gilt natürlich für Giordano Bruno genauso. Er ist sicherlich nicht unbedingt mein Lieblingsphilosoph. Aber er repräsentiert etwas, was weltweit verstanden wird.
Liberale Strömungen in den Religionen erleiden dasselbe Schicksal wie Männergesangvereine, die am Brunnen vor dem Tore singen, sagt Michael Schmidt-Salomon. Sie können das komplette Interview auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de Tag für Tag nachlesen und in unserer Audiothek nachhören.